Tut mir sehr, sehr leid. Ist mir fast peinlich, wie wir da reinkommen sind. Denken wir, was ist da los? Und wir haben da telefoniert miteinander und offensichtlich haben wir den Zeitpunkt des Beginns nicht wirklich miteinander besprochen. So ist es jetzt also zustande gekommen. Und jetzt sozusagen habt ihr indische Verhältnisse. Weil in Indien, ich weiß nicht, ob ihr aus Indien seid, da gibt es immer mehrere Predigten. Das Gottesdienst geht 3 bis 4 Stunden und das geht so dahin mit mehreren Predigten. War aber nicht meine Absicht. Also nicht. Es war sogar wunderschön heute Morgen Zeit. 1 Stunde gewonnen, hat schon gar nicht mehr gewusst, was soll ich jetzt nur tun. Also das ist der Hintergrund. Ich selber beschäftige mich derzeit gerade viel mit dem Kolosserbrief. Ich habe gemerkt, das ist ein Brief, mit dem habe ich mich noch nie so wirklich beschäftigt, habe die Gelegenheit ergriffen und bin jetzt da mittendrin. Und das Thema meiner Predigt ist eigentlich der erste Vers nach der Begrüßung, wo Paulus und Timotheus die Gemeinde begrüßen. Da heißt es, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist das Thema meiner Predigt. Und mir ist aufgefallen beim Durcharbeiten dieses Briefes, dass es in dem Brief immer und immer wieder um das Gebet geht. Und ich war auch erstaunt über ein paar Dinge, was das Gebet anbelangt. Und so möchte ich gerne ein paar Aspekte mit euch teilen. Und ganz bewusst eben nur ein paar Aspekte, weil Gebet ist so vielschichtig, genauso vielschichtig wie unsere Beziehung zu Gott. Es ist ganz vielschichtig. Das können wir nicht runterbrechen auf ein paar wenige Elemente. Und so ist es auch mit dem Gebet. Wir lesen, also oder vielleicht nur ganz kurz so überblicksmäßig, es geht um das Gebet allgemein, es geht um den Dank, weil der eine große Rolle spielt in diesem Brief. Es geht um die Fürbitte, es geht um das Ringen und Kämpfen im Gebet und es geht um die Aufforderung zum Gebet in diesem Brief und ich werde immer ein paar Verse lesen. Also das Erste, was also Paulus und Timotheus tun, ist, dass sie sich an Gott richten, dass sie beten, dass sie Gott danken. Und das ist zweierlei. Zuerst dankt Gott, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben an Jesus Christus oder Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und dann in Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und dieses Gebet drückt eine Abhängigkeit von Gott aus. Wir beten und jeder Mensch, der betet, drückt damit eine Abhängigkeit von Gott aus. Und Paulus sagte mal an einer Stelle, er hätte als Apostel, könnte er gewichtig und wichtig und groß auftreten, sagt er einmal. Aber das tut er nicht, sondern er gibt Gott die Ehre. Er wendet sich an Gott, er drückt aus, Gott ist es, der das, was ich tue, der dem Ganzen eine Wirkung schenkt, der dem Ganzen ein Gelingen gibt. Und ich habe denken müssen dabei an so Wirtschaftsmanager, vielleicht auch Politiker, wenn die interviewt werden, wenn ihnen was gelungen ist, wenn die Zahlen toll sind, dann merkt man, boah, der blustert sich da auf und kommt sich wichtig vor. Und das ist das, was Paulus nicht tut. Er sagt, wenn es Gelingen gibt, dann ist es Gott, der dieses Gelingen schenkt. Er dankt Gott für die Kolosser, für ihren Glauben an Jesus Christus und für ihre Liebe zu allen Heiligen. Das kann ein Mensch nicht bewirken. Wir können einen Glauben nicht reinprügeln in einen Menschen. Das geht nicht. Dürfen wir auch nicht. Aber auch dann die Liebe, die ein Gläubiger, wenn er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, die Liebe zu den anderen Gläubigen, zu den Menschen, das ist übernatürlich. das schenkt Gott. Und da bilden sie sich nichts ein drauf, dass sie diejenigen sind, die das bewirken. Und so ist es auch immer wichtig, wenn uns etwas gelingt, und das ist ja etwas Schönes, da dürfen wir uns freuen darüber, wenn etwas gelingt in der Gemeinde, in unserem Dienst. Aber wir wollen doch dann wirklich uns bewusst werden, wer das geschenkt hat. Dann sehen wir, dass sie mit Dank beginnen. Das ist das Erste, was hier zum Ausdruck kommt. Sie danken Gott. So, das ist die Einleitung in den ganzen Brief, das ist die Einleitung auch dieses Gebetes. Und Dank drückt, wie ich schon ein bisschen ausgeführt habe, eine demütige Haltung aus. Ich danke Gott, du hast es getan, nicht ich. Und das zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir in unserem Gebet den Dank auch wirklich an die erste Stelle setzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man ist ja oft geneigt im Gebet, wenn es eine Not gibt oder dass man gleich in die Fürbitte stürmt und Gott bestürmt, was er nicht alles tun möge. Aber es ist wichtig, dass wir zuerst Gott danken, uns bewusst werden, was hat Gott alles schon getan in unserem Leben, in der Situation, in der wir uns befinden. Und diese Betonung auf den Dank zieht sich durch den ganzen Brief. Das ist wirklich eindrücklich. Ich habe schon die Einleitungsverse gelesen, ich lese jetzt noch weitere Verse vor, zum Beispiel im Vers 12, wo er, das ist bereits das Gebet, das Paulus für die Kolosser spricht, wo er zum Ausdruck kommt, wofür er bittet für die Kolosser, nämlich, dass sie gekräftigt sein mögen, das ist nur Vers 11, dass sie gekräftigt sein mögen mit der Kraft nach der Macht der Herrlichkeit Gottes, zu allem Ausharren, zu Langmut, mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen. Also das heißt, er will, dass sie gekräftigt werden und gestärkt werden im Glauben und dass sie gleichzeitig Gott Dank sagen. Also auch das, was er selber tut, betet er für sie, dass auch sie in dieser Haltung Gott gegenübertreten. Oder Kapitel 2, Vers 6 und 7 sagt er, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Also das ist so auffällig und so einprägsam, wenn man das liest, dass Paulus die Kolosser immer wieder daran erinnert und sie auch ermahnt, dass sie in ihrer Beziehung zu Gott in einer Haltung der Danksagung stehen. Kapitel 3, Vers 15 ist das, wo er sagt, und der Friede des Christus regiere oder walte in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Vers 17, und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Jetzt denkt man, ja, jetzt wissen sie es ja schon langsam, oder? Nach wiederholten Aufforderungen, jetzt wissen wir es ja schon langsam. Aber nein, auch in Kapitel 4, Vers 2, noch einmal, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffnet. Warum haben wir so eine starke Betonung auf diesen Dank? Also der eine Grund ist der, den ich schon gesagt habe, dass Dank das Erste sein soll, mit dem wir Gott begegnen, dass wir uns bewusst werden, welche Stellung wir haben durch das Wirken Gottes in unserem Leben, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Das ist immer wieder neu ein Grund zum Danken. Aber dieser Brief, wenn man diesen Brief liest, merkt man auch, dass die Kolosser in einer Gefahr stehen, dass sie religiöse Riten zu wichtig nehmen, Rituale. Und so können wir sagen, Dank ist Ausdruck eines Geschenks. Also ich bedanke mich, wenn ich etwas geschenkt bekomme. Und das ist Ausdruck der Gnade, in der wir stehen. Das heißt, ein Mensch, ein Gläubiger, der die Haltung des Dankes hat, ist sich bewusst, dass alles, was er hat, Gnade ist. Deswegen dankt er, deswegen danken wir. Demgegenüber sind Menschen, die religiös leben, die haben ein Leistungsdenken. Ich mache etwas für Gott und dann bekomme ich einen Lohn dafür. Und dieser Lohn ist, was weiß ich, Gott liebt mich jetzt mehr oder Gott segnet mich jetzt mehr. Das ist ein Leistungsdenken. Und das kann ein Grund sein, warum in diesem Brief diese Betonung auf diesen Dank so stark ist, weil er ihnen sagen möchte, liebe Geschwister in Kolosse, es ist reine Gnade, dass ihr Kinder Gottes seid. Und mir ist auch bewusst geworden in der Auseinandersetzung, dass es auch wichtig ist, dass wir wiederholt ermahnt werden zum Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe gerade in der letzten Zeit bei mir gemerkt, dass dieses Naturell des Nörglers und des sogenannten Miesepeters, ich heiße ja Peter, aber hoffentlich nicht Miesepeter, aber dieses Naturell, das steckt so tief in uns Menschen drinnen. Uns fällt so stark auf, was alles nicht funktioniert, wo wir uns ärgern, was uns Not bereitet. Und mir ist das in den letzten Wochen förmlich, förmlich in die Augen gesprungen. Diese ganze Not, alles, was nicht funktioniert, die Menschen, die in ihrem Wahn dahin leben und keine Veränderung annehmen möchten, sich nicht von Gott verändern lassen möchten, all das und Kleinigkeiten und größere Dinge, die nicht funktionieren, wie können wir da dankbar sein? Und es gibt Phasen im Leben, wo einem das so wirklich anspringt. Und dann sagt die Heilige Schrift, sei dankbar in allem. Und das ist ein Glaubensakt, weil in dem Augenblick, wo wir das erleben, diese Auseinandersetzung mit dem Bösen, mit dem, was nicht funktioniert, mit dieser gefallenen Welt, da sehen wir ja nicht, dass Gott etwas Gutes machen möchte, wie wir in diesem bekannten Vers im Römerbrief lesen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist ein Glaubensakt. Sehe ich ja nicht in dem Augenblick. Sondern in dem Augenblick sehe ich die Not, sehe ich das, was nicht funktioniert. Und so ist Dankbarkeit ein Ausdruck von Glaube. Es ist ein Ausdruck von Gnade, dass wir aus Gnade errettet sind. Und es ist ein Ausdruck von Glaube, dass wir daran glauben, dass Gott auch in schlechten Situationen etwas Gutes tut. Und ein Freund von mir hat vor kurzem den Begriff gesagt, also bitte entschuldigt, das ist jetzt ein bisschen derb, the blessing in the shit, der Segen Gottes inmitten, ich traue mir es fast nicht sagen, ja. Gott will segnen, auch in schwierigen Situationen. Und das ist ein Glaubensakt. Interessant, wenn wir uns mit Dankbarkeit beschäftigen, ist, ich habe vor kurzem mitbekommen, also so gehört, dass einer Person, die unter gewissen Depressionen leidet, ihr wurde vom Psychologen, vom weltlichen Psychologen geraten, sich jeden Tag bewusst zu machen, wofür sie dankbar sein kann. Das ist ein Heilmittel sozusagen. Ist natürlich schwer, wenn du Gott nicht kennst, ist es schwer, dass du dich fragst, okay, erstens einmal, wofür soll ich dankbar sein? Und es gibt natürlich immer etwas, wofür wir dankbar sein können. Aber zum Beispiel auch die Frage, an wen richte ich meinen Dank, wenn ich Gott nicht kenne? An wen soll ich diesen Dank richten? Denn wir Menschen, wir haben das Bedürfnis, Danke zu sagen. Auch ungläubige Menschen haben das Bedürfnis, Danke zu sagen. Wenn sie etwas Schönes erleben, wenn sie etwas Schönes sehen. Und ich habe mal eine Diskussion zwischen zwei Philosophen mir angehört. Der eine war ein gläubiger Philosoph, der andere ein atheistischer Philosoph. Und der gläubige Philosoph, der hat gesagt, dieses Bedürfnis des Menschen nach Dankbarkeit ist für ihn ein Gottesbeweis. Und so können wir Gott dankbar sein. Das heißt, also unseren Dank dürfen wir an unseren Vater im Himmel richten. Und das ist was anderes, als wenn wir einfach irgendwie diffus irgendjemand vielleicht, dem All, also es gibt ja Menschen, die bedanken sich beim All, aber das ist natürlich nicht das, was wir als Gläubige kennen. Also, das Erste im Gebet ist der Dank. Das Dankgebet, und es gibt viel Grund zum Danken, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, aber natürlich dann auch viele, viele kleine Dinge, die Gott uns schenkt im Laufe unseres Lebens. Dann ist auffällig, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, dass dieser Dank an Gott den Vater gerichtet ist. Sie beten zu Gott dem Vater. Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im ganzen Kolosserbrief sind die Gebete immer an Gott, den Vater, gerichtet. Ganz interessant. Und ich bin der Frage ein bisschen nachgegangen, habe auch das Lexikon zur Bibel zur Hand genommen. Vielleicht kennt ihr das von Fritz Rinecker, Gerhard Meyer und so weiter. Und dort heißt es, die meisten Gebete des Neuen Testaments richten sich an Gott, den Vater, durch bzw. im Namen von Jesus. Wir schauen uns das dann noch an, was es bedeutet, im Namen Jesu zu beten. Aber das ist einmal eine sehr starke Aussage. Die meisten Gebete des Neuen Testaments richten sich an Gott, den Vater. Und ich merke oft in Gebetsversammlungen, da ist es oft gar nicht klar, an wen das Gebet gerichtet ist. Es ist interessant und dann frage ich mich oft selber, zu wem bete ich? Und das sind auch Diskussionen unter uns Gläubigen, zu wem sollen wir beten? Also das kann ich euch jetzt schon einmal sagen, wenn wir zu Gott, dem Vater, beten, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Im Namen Jesu, auf das komme ich dann noch. Die Frage, sollen wir zu Jesus beten, ist an sich keine große, schwierige Frage, denn sowohl Jesus fordert seine Jünger dazu auf, zu ihm zu beten, von ihm Dinge zu erbitten. Das finden wir im Johannesevangelium Kapitel 14, also in diesen Kapiteln, die Abschiedskapitel von Jesus. Dort fordert er die Jünger auf, zu ihm zu beten, von ihm Dinge zu erbitten. Wir sehen es auch in der Offenbarung. Im Himmel sitzt ja Jesus zur Rechten Gottes des Vaters, als das Lamm Gottes, und diesem Lamm Gottes wird in Ewigkeit. Würdig ist das Lamm, was geschlachtet worden ist, zu empfangen, die Macht, Reichtum, Weisheit, Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hört ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Und dann sehen wir, wie diese Wesen niederfallen vor dem Thron und vor dem Lamm. Also das heißt, zu Jesus zu beten, ist gut und richtig. Für meine Glaubenspraxis habe ich jetzt endgültig gelernt, dass mein primäres Gebet zu Gott, dem Vater, ist. Im Namen Jesu. Also ich komme dann noch, was es bedeutet. Und auch das Vater uns oder das unser Vater, da, wo Jesus uns ja lehrt, wie wir beten sollen, ist an den Gott, ist an Gott Vater gerichtet. Und das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, wenn wir zu Gott Vater beten dürfen. Und an der Stelle vielleicht nur ganz kurz die Frage, sollen wir zum Heiligen Geist beten? Und das ist oft eine sehr logische Argumentation, die Menschen machen, die zum Heiligen Geist beten. Sie sagen, ja, der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit, der Trinität, daher kann ich zu dem Heiligen Geist beten. Ist doch logisch, oder? Unsere Logik jedoch stimmt oft nicht mit dem überein, was wir in der Bibel lesen. Denn ich finde keine einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo irgendjemand zum Heiligen Geist betet. Wenn ihr eine findet, sagt es mir, ich wäre interessiert daran, aber ich finde keine. Und das zeigt mir, dass wir aufpassen müssen mit logischen Argumenten also über die Bibel. Die Logik ist sowieso ein eigenes Thema. Also meine Frau und ich, wir haben sehr unterschiedliche logische Vorstellungen. Die führen regelmäßig zu Missverständnissen und entsprechend vielleicht sogar auch zu Reibereien. Meine Frau hat eine andere Logik als ich. Und ich denke mir nur, wie kann man nur? Aber sie denkt sich dasselbe von mir. Also Logik ist sehr gefährlich, weil das ist immer, Logik baut immer auf etwas auf. Daher müssen wir uns fragen, was sagt die Heilige Schrift? Lehrt die Bibel das irgendwo? Und ich sage euch, nein. Von daher ist für mich das auch geklärt, ich bete nicht zum Heiligen Geist. Obwohl es ganz wichtig ist, dass das Wirken des Heiligen Geistes in uns essentiell ist, speziell auch im Gebet. Denn wir lesen im Römerbrief, ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Also wir brauchen das Wirken des Heiligen Geistes in uns, damit wir in der richtigen Art und Weise beten können. Und das ist etwas sehr Wichtiges, dass wir Gott in der richtigen Art und Weise anbeten. Und dass Gott durch seinen Geist in uns wirkt, sodass wir ihn in der rechten Weise anbeten können. Und an der Stelle erlaube ich mir noch ganz kurz etwas anderes anzusprechen, das, was nicht im Kolosserbrief steht, was aber in unseren Gemeinden immer wieder auch Praxis ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass Beter Gott einladen, in unserer Mitte zu sein. Also ich höre das immer wieder mal, auch bei Gottesdiensten, dass man Gott einlädt, in unserer Mitte zu sein. Und ich habe mich immer gefragt, es ist mir irgendwie komisch. Und ich möchte einen menschlichen Vergleich hier anführen, nämlich den, dass angenommen, wir haben ein Anliegen an den Bundesrat Bersee. Und ich hätte einige Anliegen gehabt in der ganzen Corona-Zeit, wollte einiges mit ihm diskutieren. Und jetzt sage ich zu meiner Frau, komm, wir laden den ein, der soll doch jetzt am Freitagabend zum Znacht kommen. Das kann ich schon machen, ich kann ihn schon einladen. Aber ich glaube, diese Einladung, die wird verpuffen. Der wird sagen, ja, puh, wer ist denn Peter Brock? Kenne ich ja gar nicht, warum soll ich zu dem gehen? Und ich wäre angewiesen darauf, dass der Bundesrat mich einlädt. Weil das ist einfach ein Unterschied. Bundesrat und ich, da ist ein Gefälle vorhanden. Ich bin angewiesen darauf, dass der Höhere den Niederen einlädt. Und dann, wenn das geschieht, ist es eine große Ehre. Und es geschieht ja immer wieder mal, dass der Bundesrat Gremien einlädt. Das ist auch in der Corona-Zeit gewesen, das war eine Riesenaufregung. Boah, wir sind beim Bundesrat eingeladen. Das ist eine Ehre. Und jetzt ist das in der Bibel nicht anders. Dass wir die Verheißung haben, dass Jesus in unserer Mitte ist, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er in unserer Mitte. Das ist eine Verheißung. Das dürfen wir annehmen. Das ist ein Geschenk Gottes. Aber auch in den Psalmen lesen wir zum Beispiel Psalm 65, Vers 5, glücklich, den du erwählst und nahen lässt, dass er wohne in deinen Vorhöfen. Das ist eine Ehre, wenn wir zu Gott kommen dürfen. Du kannst nicht einfach, in alttestamentlichen Termini gesprochen, in den Tempel reinlatschen. Es geht nicht. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn ein Mensch in die Nähe Gottes kommen darf. Und in dieser Haltung sollen wir auch in unserem Gebet, in unserem Umgang mit Gott, in der rechten Gottesfurcht zu ihm beten. Und jetzt kommen wir dazu, was es heißt, im Namen Jesu zu beten, denn das haben wir im Kolosserbrief schon ganz kurz gelesen, dass wir alles, was wir machen, im Namen Jesu tun und auch den Dank, den wir Gott darbringen, im Namen Jesu tun. Und auch viele Bibelstellen im Neuen Testament sprechen davon, dass wir im Namen Jesu beten sollen. Und da möchte ich jetzt dieses Bild mit dem Bundesrat fortführen. Denn wir haben gesehen, auch wenn ich ein dringendes Anliegen an den Bundesrat habe, kann er nicht einfach hingehen. Stell dir vor, ich fahre nach Bern und gehe ins Bundeshaus und sage so, ich will jetzt mit dem Bundesrat reden oder mit dem per se reden. Dann sagen die, ja, sorry, wir kennen Sie nicht einmal, wer sind Sie überhaupt, was wollen Sie da? Und wenn ich aber im Namen des Präsidenten, des Nationalrats dorthin gehe, dann wird die Sekretärin sagen, ah, das ist aber interessant. Kommen Sie doch, was haben Sie vorzubringen? Und so kommen wir im Namen Jesu zum Vater. Der Vater denkt sich, da kommt jemand im Namen meines Sohnes. Dem muss ich zuhören. Und es ist interessant, im Psalm 50 zum Beispiel, wo Gott die Gläubigen auffordert, zu ihm zu beten und ihn zu bitten, rufe mich an in der Zeit der Not, ich werde dich retten. Wisst ihr, was er im nächsten Vers sagt? Zu dem Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in deinen Mund. Du hast überhaupt kein Recht, zu mir zu kommen. Aber im Namen Jesu dürfen wir zum Vater kommen und es ist wie wenn Jesus selbst jetzt beten würde. Das bedeutet es, im Namen Jesu zu kommen und es kann natürlich nur jemand im Namen Jesu zu Gott beten, der eine tiefe Verbundenheit mit Jesus hat, der ein Freund Jesu ist. Das gefällt mir unglaublich. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Und jetzt komme ich als Freund Jesu zum Vater. Unsere Tochter hat einmal, als sie schon ausgezogen war von uns, aus dem elterlichen Haus, einer Freundin gesagt, du kannst bei uns wohnen, im Haus der Eltern, in meinem Zimmer. Und ja, wir haben uns jetzt gesagt, puh, das ist auch eine interessante Sache, dass praktisch unsere Tochter über unser Haus verfügt, obwohl sie gar nicht mehr da wohnt. Aber es war die Freundin unserer Tochter. Daher haben wir überlegt, ja natürlich, ist möglich, das darf sie, das kann sie. Und so ist es, wenn wir zu Gott Vater beten, im Namen Jesu, das ist also wie gesagt keine Zauberformel, sondern das ist ein Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit mit Jesus. Und hierzu ist es notwendig, dass wir mit Jesus verbunden sind, mit seinem Tod, dass wir glauben an den Kreuzestod, an die Vergebung der Schuld durch den Kreuzestod, an seine Auferstehung sind wir, sagt die Bibel, mit ihm verwachsen. Das ist eine Einheit. Und so können wir zu Gott Vater beten und nun hört Gott unser Gebet. Nun wird das Ganze sehr, sehr ernst für Gott sozusagen, dass er das nimmt. Zum Schluss noch zwei Aspekte kurz, weil Zeit ist fortgeschritten. Es ist noch nicht 11, aber wir müssen sie nicht bis zur letzten Spitze treiben, oder? Wir haben gesagt, Gebet ist auch eine Fürbitte, ein Ringen und, ein Kämpfen für etwas. Ich lese jetzt die Verse nicht mehr vor, aber sie stehen also so im Epheserbrief, im Kolosserbrief drinnen, dass sowohl der Paulus als auch sein Mitarbeiter Epaphras für die Kolosser ringen und kämpfen im Gebet. Und ich habe mir gedacht, das ist schon, ich kann das schon nachvollziehen oder das Ringen im Beten, aber irgendwie ist das auch für uns Menschen schwierig. Gott weiß ja ohnehin alles. Gott weiß von Anfang an das Ende. Was macht mein Gebet da anders? Wisst ihr, was ich meine? Und es hat mich wieder ermutigt, dass ich das wirklich wieder ernster nehme und wirklich ringe im Gebet für Anliegen, was das Reich Gottes belangt. Wir beten ja auch, dein Reich komme. Und wir wollen doch, dass das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserer Umgebung, dass die Herrschaft Gottes sichtbar und spürbar ist. Und jetzt geht es darum, dass wir auch im Gebet darum ringen und kämpfen. Und ich habe mich schon noch ein bisschen dabei ertappt, dass es vielleicht auch eine gewisse Bequemlichkeit oder Gleichgültigkeit von mir ist, wenn ich nicht im Gebet ringe und kämpfe. Beziehungsweise die Frage, wofür kämpfe ich wirklich? Ja, was ist mir so wichtig, dass ich ringe und kämpfe? Ich möchte euch ja ermutigen, und das ist auch die Aufforderung am Ende dieses Briefes, das ich schon vorgelesen habe, haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist auch eine Aufforderung, die ich euch weitergeben möchte, dass wir und auch mir selber weitergeben möchte, dass wir uns erinnern daran, wie wichtig es ist, dass wir zu Gott kommen im Gebet. Und ich hoffe, dass ich euch ein paar Anregungen geben konnte, dass ihr euer Gebet reflektieren könnt und vielleicht hier ein paar Anregungen habt, wie ihr dieses Gebet praktiziert. Wir haben gesagt, Gebet ist Abhängigkeit von Gott. Dank ist das Vorrangige. Wenn wir in diese Haltung der Dankbarkeit kommen, wird das uns verändern zum Positiven. Zu wem und wie beten wir? Ich habe gesagt, primär zum Vater im Namen Jesu, aber wir können auch zu Jesus beten. Und es ist ein Ringen und Kämpfen für das Kommen des Reiches Gottes. Und davon sollen wir getrieben sein in unseren Gebeten. Gott möge uns Gnade schenken, dass wir darin wachsen dürfen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Ja, wir beten zu dir, Vater im Himmel, im Namen Jesu. Und es ist ein großes Vorrecht, dass wir zu dir, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, kommen dürfen, beten dürfen, bitten dürfen. Danke auch, dass du das Gebet hörst, dass du antworten wirst auf das Gebet. Wir haben es dringend notwendig, dass du eingreifst. Ich bete jetzt auch ganz konkret, dass du für diese Predigt Gnade schenkst, dass die Geschwister, die zugehört haben, dass sie das verinnerlichen können, nachprüfen können, dass vielleicht das eine oder andere sie positiv anregen kann, auch mich anregen kann in meiner Gebetsbeziehung zu dir. Wir danken dir dafür. Amen.